Das Flüstern des Flusses. Es beginnt alles mit einem unserer alltäglichen, schweigsamen Spaziergänge entlang des Flusses in der Stadt, in der wir wohnen. Wie immer treffen wir uns unter der Brücke, die die Form eines riesigen Auges hat, und folgen dann dem schmalen, betonierten Weg flussaufwärts, bis wir eines der heruntergekommenen Kneipenviertel erreichen. Kurz vor Doras Schneiderladen stoßen Jamie und Alex wie gewöhnlich ein seltsames Zwitschern und Piepsen aus. Sie haben die merkwürdige Angewohnheit, Vogellaute nachzuahmen, sobald sich uns eine schäbige Gestalt auf der Suche nach Kleingeld nähert. Diesmal singen sie das hohe, durchdringende Lied einer Spottdrossel, als ein verwahrloster Mann in einem zerschlissenen dunkelgrauen Mantel auf uns zutorkelt. Ich blicke wie üblich zu Boden und ignoriere den penetranten Gestank nach Schweiß und Alkohol, der in meine Richtung getrieben wird, bis der Penner sich verzieht. Nicht so diesmal. Irgendetwas an dem Anblick des vernachlässigten, wilden Gestrüpps auf dem Kopf des Mannes fasziniert mich. Der Blick, den er mir durch die grauen Haarsträhnen zuwirft, wirkt irgendeine alte, längst verdrängte Erinnerung in mir. Auf eine seltsame Art kommt mir die Person bekannt vor. Und so erwidere ich den langen, intensiven Blick aus den blassblauen Augen, bis wir aneinander vorbeigegangen sind. Der Augenblick des seltsamen Aufeinandertreffens vergeht. Jamie und Alex schütteln sich vor Lachen über ihren Vogelgesang und boxen sich gegenseitig gegen die Arme. Erleichtert stelle ich fest, dass sie nichts gemerkt haben, sodass ich in Ruhe meinen Gedanken nachhängen kann. Wir passieren nun Doras Schneiderladen, neben dessen Tür eine riesige bronzefarbene Schere lehnt. Ich habe die Schneiderei schon immer gemocht. Die Besitzerin, eine stets gut gelaunte, rundliche alte Dame, ist gut mit meiner Mutter befreundet. Mittlerweile haben sich meine beiden besten und einzigen Freunde neben mir beruhigt. Und so setzen wir unseren Gang, schweigend wie immer, fort. Ich sehe sie an. Erst Jamie, einen großgewachsenen, dunkelblonden Jungen, der selbst in einem Monat wie Februar braungebrannt aussieht, als komme er gerade aus dem Urlaub. Sobald er einen Raum betritt, hat er die ungeteilte Aufmerksamkeit und zieht nicht nur Altersgenossen, sondern auch Erwachsene sofort in seinen Bann. Alex' Gesicht erinnert mich an einen heftigen Sturm am Meer. Es ist auf eine ungewöhnliche Art schön. Eine Art, die man erst lieben lernen muss. Seine Augen sind grau, mit einem kristallklaren Schimmer. Sein Kinn ist der Bug eines Schiffes, welches die trostlose Eislandschaft durchkreuzt. Alex bietet das beste Beispiel dafür, dass Inneres und Äußeres untrennbar voneinander abhängen können und auf eine skurrile Art und Weise zusammenpassen. Daran denke ich oft, dass sich für mich das Aussehen eines Menschen verändert, sobald ich ihn kennengelernt habe, ist ebenso erschreckend wie auch beruhigend. Ich denke daran, dass ich vermutlich meinen Klon treffen könnte und nicht mal bemerken würde, wer da vor mir steht, einfach weil ich mich selbst so vollkommen anders wahrnehme. Wie erstaunlich ist das Gehirn mit seinen Millionen von ungeordneten Gedanken, umschlossen von einer harten Schädeldecke und viel zu weicher Haut. Wie schutzlos ist unsere Seele dem geordneten Chaos des Körpers ausgeliefert? Wie abhängig von beinahe unbegreiflichen Prozessen, die unserer Denkmaschine sagt, wer wir sind? Mittlerweile ist unser täglicher Rundgang so gut wie beendet. Zu unserer Rechten taucht die geschlossene Papierfabrik auf. Links von uns sehe ich die Eisenbahnschienen, an denen wir uns verabschieden, indem wir stumm die Hand heben. Wie immer grinst Jamie uns dabei zu. Alex zwinkert in die Runde und ich ziehe die Mundwinkel um einige Millimeter in die Höhe. Das ist unser Ritual, bevor wir nach Hause gehen. Jamie über einen unkrautbewachsenen Hügel, Alex und ich durch den Wald. Kaum haben wir den Pfad, der durch das Waldstück führt, erreicht, holen mich die Gedanken wieder ein. Wer war dieser Mann? Ich habe ihn schon einmal gesehen. Aber wo? Alex neben mir beginnt ein Gespräch über meine Leidenschaft, das Schreinern, was mich wieder daran erinnert, wie ich meinen besten Freunden am Ende der 6. Klasse grundlos den Rücken zugekehrt hatte. Wenige Wochen vor den Sommerferien hatte ich mich von ihnen abgewendet, damit ich die Ferien hatte alleine verbringen können, so wie ich es gewollt hatte. Es war einfach so geschehen. Ich hatte nicht groß darüber nachgedacht, warum ich nichts mehr mit Jamie und Alex zu tun haben wollte. Nicht sie nervten mich, sondern die Tatsache, dass sie da waren, mein Alleinsein störten. Ich hatte die Einsamkeit so lieb gewonnen, dass es mich nicht gekümmert hatte, wie es nach den Ferien weitergehen sollte oder was sie nun davon hielten. Es war mir egal gewesen. Ich hätte so viel Zeit wie möglich in meiner kleinen Werkstatt im Keller verbringen wollen. Ich wollte endlose Nachmittage voller umherflimmernden Staubes im verlöschenden ockerfarbenen Licht, die ich damit füllte, Schränkchen zu bauen und Bretter anzunageln und neue Hocker für die Terrasse zu zimmern. Und tatsächlich, damit hatte ich nicht nur den Sommer verbracht, sondern die nächsten 2 Jahre. Irgendwann muss meine Mutter wohl die Nachricht verbreitet haben, dass ich meine Sache nicht allzu schlecht machte. Und es kamen Nachbarn vorbei, um bei mir einen neuen Nachttisch oder eine Garderobe zu bestellen. Ich hatte eine Beschäftigung, eine wundervolle Art, allein zu sein und nachzudenken. Das Holz hatte sich von einem Baumaterial zu einem Freund entwickelt, der mich Tag ein, Tag aus begleitete. Innerhalb von einem Jahr hatte sich eine kleine Kundschaft zusammengefunden, die mich regelmäßig mit kleinen Aufträgen bedacht hatte und mir im Gegenzug Kinogutscheine schenkte und mich mit Limo und meinem Lieblingskuchen versorgte. So war die Zeit vergangen, ohne dass ich mich wirklich danach gesehnt hatte, Freunde zu haben. Bis meine Mutter mir so sehr damit auf die Nerven gegangen war, dass ich doch mal etwas anderes tun solle, als auf dem Holz rumzuhacken. Schließlich hatte ich es eingesehen, mal rausgehen zu müssen, bevor sie mich endgültig in den Wahnsinn trieb. Und so hatte ich begonnen, immer öfter kleine Ausflüge in die Stadt zu unternehmen. Ich hatte stundenlang am Fluss gesessen und Steinchen ins Wasser geworfen. Oder ich war ohne erkennbare Absicht durch die Straßen gewandert, um Passanten zu beobachten und mir Häuser anzusehen. Je weiter ich gelaufen war, desto näher kam ich mir selbst. Desto greifbarer wurde mir der Sinn des Umherwanderns aller Menschen. Für mich hatte die Faszination in den Funden gelegen, die ich immer wieder machte. Auf einer Bank hatte mir ein Splitter Gedanken in den Kopf getrieben, den ich ewig nicht mehr nachgegangen war. Ein aufgelesener Knopf vom Rand eines Gullideckels hatte mir plötzlich Erkenntnisse gebracht. Eine Amsel am Ufer hatte mir längst Vergessenes zugerufen. Ich hatte das Alleinsein genossen, viel nachgedacht. Der Fluss schien mir Ideen und Theorien geradewegs zugeflüstert zu haben. Meiner Mutter hatte ich erzählt, Freunde gefunden zu haben und mich mit ihnen zu treffen. Es waren durchaus einsame Jahre gewesen, aber ich hatte die Freiheit meiner städtischen Wanderung genossen. Ich hatte mich nicht nach anderen richten müssen, keine bestimmte Uhrzeit für die Rückkehr, weil meine naive Mutter nur das Beste wollte, und das war in diesem Fall, dass sie dachte, ich würde Freundschaften pflegen. Mittlerweile haben wir das Waldstück durchquert und sind an unserer Straße angelangt. Alex und ich wohnen direkt gegenüber, trotzdem sind wir noch nie in den Zimmern des anderen gewesen. Es besteht kein Grund dazu. Was uns verbindet, ist unsere gemeinsame Kindheit. Wir verabschieden uns mit einfachem Handheben und gehen jeder auf sein Haus zu. Wenn Alex in seinem Badezimmer ist und ich in unserer Abstellkammer bin, stehen wir uns praktisch gegenüber. Uns trennt nur die Straße. Deshalb waren wir in der 3. Klasse auf die Idee gekommen, eine Murmelbahn zu bauen, die Nachrichten transportierte. Wir hatten an den Kabeln für die Straßenbeleuchtung ein schmales Plastikrohr befestigt. Durch dieses konnten wir uns mit Hilfe von Murmeln Nachrichten zukommen lassen. Das funktionierte ganz einfach, indem der, der eine Nachricht senden wollte, das Rohr so hoch hob, dass die Murmeln auf die andere Seite rollten. Je nach Farbe, Muster und Größe der Murmel hatte die Nachricht eine andere Bedeutung. Jamie wohnte zu weit weg, um sich mit ihm auf diese Weise verständigen zu können, aber in den meisten Tagen hatten wir uns ohnehin draußen getroffen. Das alles scheint ewig her zu sein, aber diese Murmelbahn war es am Ende auch, die unsere Freundschaft wieder aufleben ließ nach den 2 Jahren, in denen ich Jamie und Alex ignoriert hatte. Eines Tages kam ich gerade von einem meiner Spaziergänge zurück und fand 6 Murmeln im Schälchen in der Abstellkammer vor, die für 6 Wörter standen. Jamie und Alex sehen Georg Stadt. Es grenzte fast an ein Wunder, dass ich die Nachricht überhaupt entdeckte. Natürlich kannte ich nicht die Reihenfolge, in der die Murmeln angekommen waren, aber das war die logischste Variante. Jamie und Alex hatten mich in der Stadt gesehen, vielleicht sogar beobachtet. Wenige Minuten später erreichten mich eine bunte und eine gelbe Murmel, wobei die bunte für Freundschaft und die gelbe für Fragezeichen stand. Ich konnte es kaum glauben. Ich hatte die beiden 2 Jahre lang ohne triftigen Grund ignoriert und sie wollten sich trotzdem noch mit mir abgeben. In diesem Moment machte es in mir Klick, ganz leise. Und ich verstand nicht, wie ich diese 2 Jahre überlebt hatte. Ohne weiter darüber nachzudenken, nahm ich eine rote Murmel und stieß sie durch das Rohr. Meine Antwort war ja. Daran dachte ich, während ich im Keller saß und im Takt der Musik mit dem Fuß auf den Boden wippte. Ich hatte den beiden eine gefühlte Ewigkeit grundlos die Freundschaft verweigert. Und als wir wieder beste Freunde waren, schätzte ich, dass sie mich zurückhaben wollten. Ich weiß es bis heute zu schätzen. So hat alles wieder angefangen. Deshalb wandern wir jeden Tag scheinbar ziellos durch die Straßen. Es ist eine Routine und Menschen suchen sie sich wegen dem Halt und der Sicherheit, die sie einem gibt. Ich brauche die Routine, auch wenn mich manchmal in Gedanken das Abenteuer lockt. Erneut schleicht sich die seltsam bekannte Gestalt in meine Gedanken. Ich denke an den Treffpunkt, in meiner Erinnerung fälschlicherweise vor Doras Laden. Ich erinnere mich an die vielen Besuche, die ich der alten Lady früher mit meiner Mutter abgestattet hatte. In meiner Erinnerung sehe ich Dora immer mit einer Stecknadel im rechten und einem Lächeln im linken Mundwinkel. Mit beladenen Armen voller Hosen zum Kürzen, Kleidern zum Ausbessern und fertigen Blusen. Ich sehe ihr rundes Gesicht und die Lachfältchen, die die Zeit dauerhaft sichtbar gemacht hat. Aber ich sehe auch die Kunden im Hintergrund. Ein Mädchen, das ein soeben fertig genähtes Oberteil anprobiert. Ein Mann, der seinen Anzug abholt. Und da macht es erneut Klick. Ähnlich wie vor ein paar Jahren, als ich auf einmal wieder meine Freunde zurückhaben wollte. Ähnlich wie damals, wird mir nun bewusst, dass es da einen ganz speziellen Kunden gegeben hatte. Einen Kunden mit blassblauen Augen. Ich nehme 2 Treppenstufen auf einmal und bleibe nur kurz stehen, um im Flur meinen Schlüssel einzustecken. Dann reiße ich die Tür auf und stürme auf die Straße hinaus. Es ist kalt und ich habe keine Jacke dabei. Egal, vom Rennen wird mir warm, denke ich. Vor der Papierfabrik gönne ich mir eine kurze Pause und als ich wieder ein bisschen Kraft gesammelt habe, renne ich in demselben Tempo wie bisher weiter. Nach einer gefühlten halben Stunde stehe ich endlich vor Doras Laden. Sie ist bereits dabei, die Nähmaschine mit einer Hülle abzudecken. Als ich atemlos klopfe, wirkt sie erstaunt und öffnet mir schnell die Tür. »Georg, wie lange ist es her, dass ich dich gesehen habe? Wie geht es deiner Mutter?« Ich habe immer noch nicht genug Luft, um normal reden zu können, und so keuche ich, »Uns geht's gut. Dora, ich habe eine Frage.« Die Dame senkt ihren Blick auf den Stapel mit den Korthosen, die sie gerade sortiert, und schürzt die Lippen. »Ich habe hier vor etwa 5 Jahren, oder vielleicht auch schon 6 oder 7, einen Mann gesehen, der einen Anzug abgeholt hat. Ich weiß, das gibt's oft, aber er war relativ groß, hatte schwarze, allmählich grau werdende Haare und blaue Augen.« »Georg, es passen so viele Männer auf diese Beschreibung.« »Na gut, ich würde sagen, als ich ihn gesehen habe, war ich 10. Also war das vor 6 Jahren. Und es war Sommer. Und der Mann sah aus, als könnte er so Mitte 40 sein.« »Fällt dir noch was ein? Warum bist du auf ihn aufmerksam geworden?« »Er hatte was Besonderes an sich. Ich glaube, das Besondere an ihm war, dass er einen extrem durchdringenden Blick hatte.« Dora sieht mit zusammengekniffenen Augen vom Stapel auf. »Mir fällt noch was ein. Er hatte Augen, die man perfekt mit blassblau beschreiben könnte.« Mittlerweile hat sich die Dame wieder dem Stapel mit der Kleidung zugewandt. Jetzt jedoch hebt sie ihren Blick. Ihre linke Augenbraue ist hochgezogen. Sie murmelt kaum hörbar etwas vor sich hin, aber ich verstehe nichts. Dann sagt sie, »Blassblau also? Ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst.« Mein Herz zieht sich vor Erleichterung schmerzhaft zusammen. »Warst du alleine hier, als du ihn gesehen hast?« Ich nicke schnell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter damals nicht dabei war. Also gut. Blassblau. Ich nicke erneut. Wer ist er? Wissen Sie das? Ein Schmunzeln kräuselt ihre Lippen. Ich glaube, sie weiß, von wem ich spreche. Er ist Philosoph. Zurück in meiner Werkstatt stelle ich das Radio wieder an und versuche nachzudenken. Was bitte ist ein Philosoph? Übersetzt ist er ein Freund der Weisheit. Philos kommt aus dem Griechischen und bedeutet Freund. Das Soph dahinter steht für Weisheit. Also ist ein Philosoph jemand, der gerne nachdenkt und merkwürdige Theorien entwickelt. Das gab's in der Antike, aber ich war bis jetzt eigentlich davon überzeugt, dass Philosophen heutzutage einfach nicht mehr nötig sind. Zumindest nicht solche, die beruflich Philosophen sind, falls es das gibt. Damals musste die Welt erkundet werden. Klar, Philosophie war früher mal ein großes Thema. Aber heute? Was ist da schon ein Philosoph? Außerdem, wenn der Mann, den ich gesehen habe, derselbe ist, von dem Dora erzählt hat, muss er ziemlich abgestürzt sein. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, war er ein stolzer, gut aussehender Mann gewesen. Und heute gab er das Bild eines Obdachlosen ab. Vom Anzugträger zum Penner? Was ist mit ihm passiert? Dora hatte mir nicht erzählen wollen, warum sie weiß, dass der Mann Philosoph ist. Sie verheimlicht mir etwas, und ich verstehe den Grund nicht. Habe ich nicht das Recht zu erfahren, wer der Mann ist, der es wagt, mich gleich zweimal so durchdringend anzustarren? Ich beschließe, morgen wieder zu Dora zu gehen, um mehr herauszufinden. Das, was sie mir heute preisgegeben hat, reicht noch lange nicht. Der nächste Tag zieht sich wie Kaugummi. Kurz bevor mein Kopf im nächsten Moment zu Staub zerfällt, ist die letzte Stunde zu Ende und ich kann endlich nach Hause gehen. Ich sage Jamie und Alex gleich Bescheid, dass ich heute nicht mit auf den üblichen Rundgang komme, weil ich meiner Mutter helfen müsse. Ich will ihnen jetzt noch nicht verraten, was ich wirklich tue. Sie werden sich noch ein bisschen gedulden müssen, bis ich mehr weiß. Zu Hause schaufle ich zwei Schüsseln Cornflakes in mich hinein und sprinte dann wieder zur Schneiderei. Dora hat Mittagspause und ist wahrscheinlich irgendwo in der Stadt unterwegs, denn die Tür ist abgeschlossen. Deshalb setze ich mich auf die Stufe vor dem Eingang und warte. Irgendwann kommen Jamie und Alex vorbei. Wir tauschen ein paar Blicke und unseren üblichen Grinsegruß. Ich erkläre ihnen, dass ich auf Dora warten muss, was sogar wahr ist, und die beiden gehen weiter. Nach einer Stunde ist Dora immer noch nicht da. Sie kommt heute nicht, wird mir klar, als mir auffällt, dass ich schon seit 2,5 Stunden hier sitze. Und so stehe ich wieder auf und gehe, so langsam wie nur irgend möglich, zurück nach Hause. Meine Mutter sitzt in der Küche und telefoniert. Als sie mich sieht, beendet sie hastig das Telefonat und begrüßt mich. Ich habe keine Kraft, mich mit ihr abzugeben, und so verziehe ich mich in den Keller, wo ich die halbe Nacht an der aufwendigen Schnitzerei einer Holzschüssel arbeite. Der nächste Tag ist erneut die reinste Qual. Jamie und Alex sind zu Späßen aufgelegt und lenken mich ein wenig ab. Aber ich bin enttäuscht von mir selbst, als ich ihnen sage, dass ich auch heute weg muss. Meine Enttäuschung spiegelt sich in ihren Augen wider. Wieder verbringe ich 2 Stunden auf Doras Treppe und wieder bleibt die alte Dame verschollen. Das ist seltsam, denn sonst ist sie immer da. Ich denke an den Philosophen. Warum fasziniert er mich so sehr? Warum verbringe ich so viel Zeit damit, an ihn zu denken? Vielleicht, weil er mich an mich selbst erinnert. Seinen Blick treffe ich jeden Tag wieder, wenn ich in den Spiegel schaue. Aber was tut das zur Sache? Schließlich gibt es viele Menschen, die eine ähnliche Nase oder die gleiche Haarfarbe haben wie ich. Ich erhebe mich und laufe zum Fluss, so wie früher, und setze mich ans Wasser, obwohl der Boden kalt und schlammig ist. Wie so oft tauche ich von alleine ab, sobald ich in der Nähe des Wassers bin. Ich habe da so eine Theorie, die vielleicht ein bisschen seltsam ist. Sie besagt, dass die Seele jedes Menschen auch als Landkarte dargestellt werden kann. So, wie ich in das dunkle Wasser des Flusses schaue und durch meine blauen Augen hindurch in die Tiefe, trifft mein Blick auf ein zweites Paar blaue Augen. Es sind blassblaue Augen, und wie in meinen liegt in ihnen eine besondere Intensität. Ein Mann mit ordentlich gekämmten und deutlich kürzeren Haaren als beim letzten Mal setzt sich neben mich auf den Boden. So einen lauten Klick wie jetzt habe ich vorher noch nie vernommen. Dora war schwer beschäftigt die letzten Tage, sagt er in einer angenehm vertrauten Stimme, als er sieht, dass ich seinen Anzug begutachte, und schmunzelt. Ich weiß nichts darauf zu antworten, doch er weiß, was er als nächstes sagen muss. Wie ich sehe, habe ich hier einen richtigen Philosophen vor mir. Und nach einer Pause. Ich habe noch nie jemanden so ehrfürchtig aufs Wasser schauen sehen. Außer vielleicht deine Mutter. Und damit nimmt er mich bei der Hand und wir gehen gemeinsam am Fluss entlang. Bevor wir den Heimweg antreten, bleibe ich kurz am Ufer stehen und pule eine Murmel aus dem Schlamm, die genau die Farbe des sich schäumenden Meeres hat. Sie ist blassblau wie meine Augen und die Augen meines Vaters.